Dann rufe ich das Thema Interview Trump auf. Herr Wonka hat sich zuerst gemeldet.
Herr Seibert, ich habe angenommen, Sie hätten aktiv was zu Herrn Trump und der Bild-Zeitung zu sagen, aber insofern frage ich Sie jetzt passiv. Erstens, hat die Bundesregierung, haben Sie etwas Neues aus dem Interview erfahren oder hat das im Urteil von Herrn Trump, was bisher schon gefallen war, nur bestätigt? Und betrachtet die Bundesregierung bzw. die Kanzlerin die USA unter einem Präsidenten Trump noch als uneingeschränkte Führungsmacht des Westens oder übernimmt diese Rolle jetzt Angela Merkel?
Die Bundeskanzlerin hat dieses Interview mit Interesse gelesen. Der gewählte Präsident hat darin noch einmal deutlich seine Sicht dargelegt. Die Positionen der Bundeskanzlerin etwa zur Flüchtlingspolitik, zur Europäischen Union, zur transatlantischen Partnerschaft sind ebenfalls bekannt. Und nun warten wir, wie es sich gehört, die Amtseinführung des Präsidenten Trump ab und werden dann mit der neuen Regierung eng zusammenarbeiten.
Nachfrage?
Also Neues war nichts dabei, schlussfolgere ich daraus. Und das Zweite, die Frage steht noch aus, ob Sie sich, also die Bundesregierung, vorstellen können, dass dieser Herr Trump noch die Führungsmacht des Westens ist oder ob sich Frau Merkel darauf vorbereitet, diese Rolle jetzt zu übernehmen.
Über das, was ich gesagt habe, hinaus möchte ich mich zu diesem Interview nicht äußern und habe auch keine Veranlassung dazu. Über den Gedanken, die Bundeskanzlerin sei nun die Führungsperson des Westens, der ja schon vor einiger Zeit geäußert wurde, hat sie selber einmal gesagt, dass das absurd sei.
Weitere Fragen dazu, Herr Heller?
Ich würde gerne im Speziellen wissen, wie sich die Bundesregierung denn verhält zu den Drohungen oder Äußerungen des Herrn Trump in Hinblick auf deutsche Automobilhersteller, die ja Aufschlüsse geben, auch über seine Position zum Handel insgesamt. Muss die Bundesregierung möglicherweise sich jetzt schon vorbereiten auf irgendwelche Gegenreaktionen, beziehungsweise was wäre als Gegenreaktion nötig? Und vom Wirtschaftsministerium hätte ich ganz gerne nur einfach gewusst, von den internationalen Regeln her kann ein Land einfach so mir nichts, dir nichts, Importzölle verfügen, wie es es gerade will? Oder gibt es da irgendwelche Eingrenzungen in WTO-Regeln oder anderen?
Herr Heller, ich muss das wiederholen. Ich werde jetzt nicht Einzelaspekte des Interviews aufgreifen. Ich habe mich grundsätzlich dazu geäußert, die Positionen der Bundesregierung zu einer Vielzahl von Themen, die auch in dem Interview angesprochen werden, sind bekannt. Und wir warten nun ab, bis die neue Regierung, bis der neue Präsident in ihrem Amt sind und werden dann eine enge Zusammenarbeit mit ihr anstreben.
Ja, ich kann nicht viel ergänzen. Zunächst einmal kann ich mich den Ausführungen von Herrn Seibert nur anschließen. Der Bundeswirtschaftsminister hat sich heute geäußert, er hat sich auf eine konkrete Frage geäußert. Das ist ja inzwischen auch alles verfügbar und abrufbar. Aber natürlich hat er auch nochmal deutlich gemacht, dass jetzt abzuwarten ist, dass es nichts bringt zu spekulieren oder aufgeregt zu agieren, sondern es ist jetzt eben abzuwarten, bis die Regierung vereidigt ist und dann ein Regierungsprogramm vorliegt, was wir dann selbstverständlich auch prüfen werden. Generell ist es so, dass wir selbstverständlich gute und starke Wirtschaftsbeziehungen zu den USA haben und das natürlich auch in Zukunft so bleiben soll. Zur Frage WTO gilt ganz generell, wir sind in Deutschland und Europa eine offene Volkswirtschaft und entsprechend treten wir auch dafür auf, dass auch andere Staaten offene Märkte und offene Volkswirtschaften sind. Ganz generell gelten für alle Schutzinstrumente, auch die handelspolitischen Schutzinstrumente, die Vorgaben der WTO, die gelten für alle WTO-Mitglieder und das sind eben die Maßstäbe der Nichtdiskriminierung, der Wettbewerbs nicht der Wettbewerbsgleichheit und Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen.
Die nächste Frage, Herr Grimm.
Ich wollte an dieser Stelle noch mal nachhaken. Falls die USA, so wie Trump angekündigt hat, Strafzölle einführen, was wäre die Reaktion aus Deutschland?
Wie gesagt, darüber brauchen wir jetzt erstmal nicht zu spekulieren. Es gibt derzeit keine dieser Zölle, sondern sind Ankündigungen. Wir warten jetzt das Regierungsprogramm ab und wenn das vorliegt, dann werden wir es genau prüfen.
Die nächste Frage, Herr Kollege, auch dazu?
Also
nicht zu den Zöllen, zum
Mitte. Also eine Frage an das Verteidigungsministerium. Donald Trump hat ja die NATO in dem Interview als obsolet bezeichnet, weil sie sich nicht um den Terrorismus gekümmert hat und viele Mitgliedstaaten auch nicht entsprechende Beiträge zahlen. Kann die Verteidigungsministerin diese Einschätzung nachvollziehen? Und dann an Herrn Dr. Schäfer. Trump hat ja die Europäische Union auch als Mittel zum Zweck für Deutschland bezeichnet und prognostiziert, dass weitere Staaten austreten werden. Teilt der Außenminister diese Einschätzung?
Also mal den Anfang zu machen. Die NATO ist ein Bündnis, dessen Bedeutung in den vergangenen Jahren eher noch mal gewachsen ist. Es hat ja auch in Warschau auch Beschlüsse gefasst, die in die Richtung zeigen, dass sich die NATO gegen den IS engagiert. Deutsche Soldaten sind da ja auch beteiligt bei den Airbags-Flügen. Und noch mal grundsätzlich zu sagen, die NATO ist ein Bündnis aus 28 Staaten. Für Deutschland stand bereits vor der Wahl fest, dass wir uns im Bündnis stärker engagieren müssen. Deutschland hat wie 27 andere Staaten auch auf dem Gipfel von Warschau das 2%-Ziel bestätigt und bekräftigt. Und damit ist auch klar, dass wir dieses Ziel schrittweise erreichen möchten. Das ist allerdings nicht nur eine Verpflichtung gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern das ist eine Verpflichtung, die wir auch gegenüber allen anderen NATO-Bündnispartnern haben. Und deswegen unternimmt Deutschland auch Anstrengungen in diese Richtung. Und Deutschland steht zu seinen Verpflichtungen, zu seiner Verantwortung innerhalb der NATO. In den letzten Jahren gibt es da verstärkte Maßnahmen. Ich erinnere nur mal daran, dass Deutschland zweimal die VJTF mit Norwegen und mit den Niederlanden übernommen hat, dass wir eine Führungsrolle haben in Litauen bei Enhanced Forward Presence, dass Deutschland Air Policing macht im Baltikum, dass Deutschland die multinationale Chor Nordost maßgeblich mitbestimmt oder halt im Mittelmeer mit den Airwax-Flugzeugen dort im Einsatz ist. Deutschland hat auch zu seinen NATO-Verpflichtungen gestanden, als das erste und einzige Mal bisher der Bündnisfall ausgerufen wurde. Das war auf Bitten der Vereinigten Staaten nach 9/11. Auch dort wird Deutschland sich im Bündnis verhalten und wird das auch weiterhin tun. Die NATO hat ihre hohe Bedeutung für Europa, für Deutschland und für unsere aller Sicherheit.
Ja, ich kann vielleicht ergänzen, wenn Sie mir erlauben, einen Satz zum Thema NATO, weil Herr Steinmeier heute in Brüssel ist bei seinem voraussichtlich letzten Außenministerrat mit seinen noch 27 Amtskollegen auch jetzt gerade zusammensitzt und da dann auch sicher im Lichte der Äußerungen von Donald Trump über Europa mit seinen Kollegen sprechen wird. Aber zuvor hat er heute Morgen ein langes Gespräch mit dem Generalsekretär der NATO, hat ja auch die Öffentlichkeit danach bei seinem Doorstep vor dem Außenrat wissen lassen, dass die Äußerungen von Herrn Trump in Brüssel für, ich zitiere, Verwunderung und Aufregung gesorgt haben. Für den Außenminister gilt genau das, was Herr Floßdorf gerade für die Verteidigungsministerin gesagt hat. Jedenfalls aus seiner Sicht ist die NATO nicht obsolet. Und was Ihre Frage zu Europa angeht, auch da gilt für den Außenminister, ich bin sicher darüber hinaus auch für die Bundesregierung, ist Europa nie nur Mittel zum Zweck für irgendetwas gewesen, sondern Europa ist für uns eine Schicksalsgemeinschaft, die vielleicht in Zeiten, in denen Ordnungen zerfallen, wie heute, wichtiger denn je ist, dass wir zusammenstehen wollen und zusammenstehen müssen angesichts der Gefahren für unsere Ordnung, für unsere Stabilität, für unsere Freiheit, für unseren Wohlstand. Gefahren, die von innen wie auch von außen auf uns eindringen, ist eindeutig das Bekenntnis des deutschen Außenministers.
Die nächste Frage hat Herr Dausend.
Ja, das schließt daran an, hat noch einmal mit der NATO und der Äußerung zu tun, die NATO sei obsolet. Wenn der amerikanische Präsident das behauptet, Herr Flossdorf und Herr Schäfer, dann verändert das ja schlagartig die Sicherheitslage, weil es Zweifel gibt an der Beistandsverpflichtung der USA. Die Sicherheitslage ist ja einem Großteil auch abhängig von dem nuklearen Schutzschirm der Amerikaner. Gibt es Überlegungen in der Bundesregierung, gibt es Überlegungen in Europa sozusagen für eine eigene, wenn Trump das wirklich in Frage stellt, für eine eigene nukleare Aufrüstung?
Ich kenne solche Pläne nicht, Herr Dausend. Im Übrigen glaube ich, macht das jetzt auch wenig Sinn und will mich da ausdrücklich dem anschließen, was Herr Seibert gesagt hat, jetzt jede Bemerkung in diesem Interview oder anderswo per Twitter oder so auf die Goldwaage zu legen, dass wir sozusagen dem immer hinterherlaufen und sofort reagieren. Woran wir uns halten, sind diese, aber eben auch andere Äußerungen. Und was dafür ein Bild entsteht, das ist, vorsichtig gesprochen, widersprüchlich. Kandidaten für wichtige Ämter in der Außen- und Sicherheitspolitik der Vereinigten Staaten von Amerika, der designierte Verteidigungsminister, auch der designierte Außenminister, haben über die NATO und auch über Europa völlig andere, ja geradezu konträre Dinge gesagt, als das, was wir heute in einem Interview nachlesen. Und die haben das getan im amerikanischen Senat und unter Eid. Das sind Dinge, an denen wir uns orientieren, aber wir haben an dieser Stelle nicht zum ersten Mal darüber gesprochen und auf Ihre Frage gesagt, welches Bild von einer kohärenten amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik entstehen wird, das haben wir jedenfalls noch nicht so ganz klar. Und deshalb werden wir die in sich nicht kohärenten und in sich widersprüchlichen Äußerungen, die wir da jenseits des Atlantiks vernehmen, jetzt sauber analysieren. Und wir werden schauen, was nach dem Freitag, nach der tatsächlichen Amtsübernahme, dann tatsächlich die amerikanische Politik sein wird. Das jetzt alles schon als Fakt hinzustellen, ist etwas verfrüht.
Nächste Frage, Herr Jolkwa.
Ja, Herr Schäfer, dazu, Sie sagten, Herr Steinmeier hat über eine Verwunderung und Aufregung in der NATO nach diesem Bildinterview gesprochen. Was folgt denn daraus? Welche Schritte will denn jetzt der Außenminister unternehmen oder welche Folgen sieht er für die NATO?
Ja, daraus folgt zunächst erstmal, dass das ist diese Reaktion, so wie er sie wahrgenommen hat heute Morgen in Gesprächen mit dem Generalsekretär der NATO, dass das so ist. Und dann gilt das, was ich gerade eben gesagt habe. Jetzt werden wir uns mal daran orientieren, was tatsächlich amerikanische Politik, amerikanische Außen- und amerikanische Sicherheitspolitik ist, auch mit Blick auf die NATO. Und jetzt haben wir am Freitag die Übernahme der Amtsgeschäfte durch Donald Trump und seine Administration. Ich bin sicher, dass die dann neuen Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika in Brüssel bei der NATO, sicherlich dann auch gegenüber der Europäischen Union, uns dann sagen werden, was tatsächlich die Position der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Bislang gibt es auch angesichts von öffentlichen Äußerungen, glaube ich, keinen konkreten Anlass, jetzt hier und heute Änderungen vorzunehmen, sondern das warten wir jetzt mit Ruhe und auch der notwendigen Geduld ab, was da passieren wird.
Herr Jessen.
Herr Dr. Schäfer, Trump hat in dem Interview den Iran-Vertrag als, ich glaube, einen der dümmsten, den er sich, den es überhaupt je gegeben hat, bezeichnet. Was bedeutet es oder wie hoch ist das Risiko, dass dieses fragile Vertragswerk in sich zusammenbricht? Was wären die Konsequenzen, wenn es tatsächlich von den USA aufgekündigt wird? Geht das überhaupt? Wie ist Deutschland darauf vorbereitet?
Es ist interessant, dass Sie die Frage heute stellen, Herr Jessen, weil heute ist der Jahrestag des Inkrafttretens des Abkommens mit den Iranern, das am 15. und am 14. Juli 2015 unterzeichnet worden war. Das ist genau heute vor einem Jahr, am 16. Januar 2016, in Kraft getreten. Ich möchte gar nicht auf das, was Donald Trump dazu im Wahlkampf, vielleicht auch jetzt in diesem Interview gesagt hat, eingehen. Ich möchte eigentlich nur sagen, dass aus Sicht der Bundesregierung die Vereinbarungen, die mit dem Iran getroffen worden sind, greifen, dass sie funktionieren, dass sich beide Seiten, auf der einen Seite die 3+3 und damit die gesamte internationale Staatengemeinschaft, sich andererseits der Iran, aber auch an die Vereinbarungen gehalten haben. Ich möchte den amerikanischen noch Außenminister John Kerry zitieren, der am Rande der Unterzeichnungszeremonie damals in Wien gesagt hat, es ist uns gelungen, einen Krieg zu vermeiden, einen Krieg um das iranische Nuklearprogramm. Die Vereinbarungen, die getroffen worden sind, um sicherzustellen, dass auf absehbare Zeit der Iran eben sein nukleares Bewaffnungsprogramm nicht fortsetzen kann, sprechen für sich. Sie werden von der iranischen Seite eingehalten und schon das ist aus Sicht der Bundesregierung ein Mehr an Sicherheit in einer totalen Aufruhr geratenen Region. Und gerade in den letzten Tagen und Wochen hat es immer wieder auf Arbeitsebene Treffen der einschlägigen Arbeitsgruppen gegeben, die von den Vereinbarungen von 2015 geschaffen worden sind. Und auch da entsteht das Bild einer Situation, in der sich die Seiten, beide Seiten, an die Vereinbarung halten. Und wir würden uns wünschen, wenn das auch in Zukunft weiter so wäre. Und ansonsten gilt das, was ich bereits vorher gesagt habe, das müssen wir jetzt mal abwarten, was jetzt tatsächlich nach dem 20. Januar passiert.
Zusatz? Zusatz, ja. Sie haben eben gesagt, es sei mit dem Abkommen gelungen, einen Krieg zu vermeiden. Das bedeutet eben.
Sagt, dass John Kerry das gesagt hat.
Ja, ja, Sie haben ihn zitiert, zustimmt natürlich. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, wenn dieses Abkommen außer Kraft gesetzt wird oder aufgekündigt wird, dass damit Kriegs- oder Konfliktgefahr wieder steigt, richtig?
Ich glaube, nach den mathematischen Gesetzmäßigkeiten der Logik bedeutet es das nicht. Politisch mag man das so sehen, aber das ist jetzt wirklich absolut reine Spekulation. Während wir hier miteinander sprechen, gelten die Vereinbarungen. Sie wirken auch, das habe ich gerade versucht zu schildern. Und wir haben jedes Interesse daran, darauf hinzuarbeiten, dass diese Vereinbarungen, die richtigen sind aus unserer Sicht, auch weiter in Kraft bleiben. Und seien Sie versichert, dass wir diesen Gesichtspunkt, wie auch andere der Punkte, über die wir jetzt miteinander sprechen, in der geeigneten Weise auch jetzt bereits mit der neuen Administration, die jetzt ins Amt kommt, aufgenommen haben und das auch weiter tun werden. Und zwar auf all den Ebenen und auf den Gesprächskanälen, die uns dafür zur Verfügung stehen.
Die nächste Frage, Frau Marschall.
Das ist eine Frage an Herrn Seibert. Schon gleich am Anfang des Bild-Interviews stellt Donald Trump einen Zusammenhang zwischen Merkels Flüchtlingspolitik und dem indirekt dem Berliner Anschlag her. Die Frage ist, erstens, nehmen Sie das auch so wahr, Herr Seibert? Zweitens, welche Gefahr geht davon aus Ihrer Sicht, wenn der künftige US-Präsident so einen Zusammenhang herstellt?
Ja, Frau Marschall, ich fürchte, ich werde dem, was ich zu diesem Interview schon gesagt habe, jetzt nichts weiteres hinzufügen. Die Bundeskanzlerin hat es mit Interesse gelesen. Es ist eine deutliche Darlegung der Positionen des neuen amerikanischen Präsidenten. Verzeihung. Aber die Positionen der Bundeskanzlerin zu vielen dieser Themen sind ja auch ebenso klar bekannt.
Die nächste Frage, Steiner.
Ja, Herr Seibert, auch wenn Sie sich selber dazu ja eigentlich nicht einlassen wollen, jetzt haben sich ja doch diverse andere Ministerien und Minister eingelassen, kann ich davon ausgehen, dass die Bundeskanzlerin die Ansichten der jeweiligen Ministerien und Minister auch teilt bezüglich EU und NATO?
Sie können davon ausgehen, dass ich hier für die Bundeskanzlerin spreche.
Das war aber nicht die Frage. Kann ich davon ausgehen?
Herr Steiner, Sie kennen die Politik dieser Bundesregierung, beispielsweise zur NATO. Sie kennen die Europapolitik dieser Bundesregierung, Sie kennen die Flüchtlingspolitik dieser Bundesregierung. Ein Interview ist doch jetzt kein Anlass, das alles noch einmal hier auszubuchstabieren. Deswegen bitte ich Sie, Ihre eigenen Schlüsse zu ziehen. Ich werde dieses Interview nun nicht weiter diskutieren oder kommentieren.
Herr Hartwig.
Herr Staatssekretär, mit welchen Erkenntnissen über die künftige Administration und den neuen Präsidenten ist denn Herr Heusgen von seiner jüngsten Expedition nach Washington zurückgekehrt?
Diese Erkenntnisse und Eindrücke hat er mit der Bundeskanzlerin und anderen Mitgliedern der Bundesregierung geteilt.
Zusatz, Herr Hartwig? Oder?
Nee.
Gut. Dann habe ich als nächstes Herrn Wonka.
Herr Seibert, betrachtet es die Bundeskanzlerin nach abgeschlossener Lektüre der zwei Seiten in der Bild-Zeitung es als Fortschritt, dass Herr Trump nicht mehr seinen Vorwurf aufgegriffen hat, die Kanzlerin sei geisteskrank? Und die zweite Frage, hat die Bundeskanzlerin Veranlassung, möglichst rasch persönlich mit Herrn Trump zu sprechen, oder genügt es, die offizielle diplomatische internationale Terminreihenfolge abzuarbeiten, sodass man sich schon irgendwann mal im großen Rahmen über den Weg laufen wird? Also sprich in Hamburg bei G20.
Was ein Treffen oder eine Begegnung betrifft, kann ich Ihnen hier keine Planungen verkünden, aber wir werden natürlich wie immer rechtzeitig informieren. Und darüber hinaus, fürchte ich, habe ich mich in meinen Aussagen zu dem Interview jetzt nicht zu wiederholen. Mehr habe ich Ihnen dazu heute nicht zu sagen.
Zusatz? Ich will jetzt nicht nach der Geisteskrankheit weiter fragen, aber mich würde interessieren, hat die Bundeskanzlerin ein Interesse daran, frühzeitig, möglichst früh mit Herrn Trump original 1:1 zusammenzutreffen? Das muss doch als, ich meine, sonst können wir uns die Veranstaltung hier sparen, wenn Sie sagen, sie hat das Interview gelesen und Sie sagen nichts mehr. Das bezieht sich jetzt auch nicht auf das Interview, sondern auf ganz normales Regierungshandeln. Hat die Bundeskanzlerin ein Interesse daran, möglichst bald mit Herrn Trump direkt zusammenzutreffen?
Die Bundesregierung insgesamt und natürlich auch die Bundeskanzlerin hat ein Interesse an einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit auch mit der neuen amerikanischen Regierung, so wie es der deutsch-amerikanischen und der transatlantischen Partnerschaft entspricht. Als Bundeskanzlerin, auch als G20-Präsidentin dieses Jahres, hat natürlich die Bundeskanzlerin mit dem neuen Präsidenten einiges zu besprechen. Wann das geschehen wird, darüber werde ich hier nicht mutmaßen.
Aber in jedem Fall vor dem Juni-Hamburg-Termin.
Ich habe hier keine Zeitplanungen zu verkünden.
Herr Heller.
Würde es die Bundesregierung eigentlich begrüßen, wenn die EU-Kommission, zum Beispiel die Handelskommissarin, nach diesem Interview und den Aussagen zur Weltwirtschaft und zur Handelspolitik das Gespräch mit Trump sucht, um das zu klären, was da an Drohungen ausgestoßen worden ist? Und Frau von Thiesenhausen, als Frau May seinerzeit ankündigte, Großbritannien wolle die niedrigsten Unternehmenssteuern in der G20 haben, hat Ihr Minister mit einer Warnung vor einem Steuerdumping-Wettbewerb reagiert, nachdem der US-Präsident diese Karte Steuersenkungen nur auch immer intensiver spielt und wiederholt, also auch in dem Interview Bild. Sind wir inzwischen schon quasi an der Tür zu diesem von Ihnen befürchteten Steuerdumping-Wettbewerb? Und wie verhält sich die Bundesregierung dazu?
Ich kann zu Ihrer Frage nur sagen, dass die Bundesregierung davon ausgeht, dass auch die Institutionen der Europäischen Union nach dem Amtsantritt des neuen Präsidenten und seiner Regierung mit diesen eine enge Zusammenarbeit aufnehmen wird.
Und Herr Heller, auf Ihre Frage nach einem Steuerdumping jetzt kann ich Ihnen auch nur das sagen, was die Kollegen hier auch schon betonen. Im Moment haben wir es mit Ankündigungen zu tun, in Interviews und nicht mit konkreter Politik. Sie kennen unsere Haltung zum Thema Steuerwettbewerb. Wir sind natürlich gegen eine Race to the Bottom. Jeder Wettbewerb braucht einen Ordnungsrahmen. Darüber besteht in der Europäischen Union grundsätzlich ja auch Einigkeit und auch in anderen internationalen Gremien, in denen diese beiden Länder, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, auch Mitglied sind. Ich erinnere an die G20. Da gibt es im Bereich Steuern ja bekannte Vereinbarungen im sogenannten BEPS-Prozess. Das sind die Regeln, die man sich gegeben hat, um gegen Steuervermeidung großer internationaler Konzerne vorzugehen. Diese Prinzipien gelten natürlich weiterhin und sind auch für uns maßgeblich. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass in einer globalisierten Welt Regeln bestehen, wie man die Wirtschaft gestaltet. Und daran ändern jetzt auch Interviews nichts.
Zusatz?
Nur zur Klärung. Ich dachte immer, in der G20 werden eigentlich keine verbindlichen Beschlüsse gefasst, sondern es ist ein informelles Gremium. Von daher kann es sich doch nur um Grundsätze handeln, die aber letztendlich in ihrer Bindungswirkung begrenzt sind.
In der G20 gibt es Vereinbarungen, die auch einen bindenden Charakter haben. Und es gibt Zusagen von Regierungen, Unterschriften zu Prozessen. Das ist im Steuerbereich alles schon recht weit gediehen und sehr ausführlich. Und für die Bundesregierung ist das ein wichtiger Bestandteil, der ja auch in der nun für uns angetretenen G20-Präsidentschaft weiter eine große Rolle spielen wird.
So, ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen zu diesem Thema. Dann würde ich gerne eigentlich auch abschließen, Herr Grimm.
Herr Seibert, nach dem Interview von Donald Trump, wie ist Ihre Einschätzung bezüglich des Freihandelsabkommens TTIP? Da gab es ja Ihrerseits immer noch die Hoffnung, dass man das eventuell wieder aufgreifen könnte. Hat sich an dieser Einschätzung etwas geändert?
Aus Sicht der Bundesregierung hat sich nichts daran geändert, dass TTIP ein sehr wichtiges transatlantisches Projekt wäre. Und dass es im europäischen wie im deutschen Interesse, nach unserer Überzeugung auch im amerikanischen Interesse wäre, die Verhandlungen dazu wieder aufzunehmen. Ob das geschieht, das kann ich hier verständlicherweise nicht sagen. Da werden wir warten müssen, wie sich die neue amerikanische Regierung dazu ganz offiziell verhält.
Herr Kollege nochmal.
Herr Schäfer, eine Frage noch. Wäre die Schaffung von Sicherheitszonen in Syrien nicht möglicherweise tatsächlich die bessere Alternative zu der ungesteuerten Masseneinwanderung gewesen, wie Donald Trump das erläutert hat im Interview? Und wurde es wirklich geprüft und warum wurde es gegebenenfalls verworfen?
Also über das Thema Syrien und den Umgang mit Syrien ist in den letzten Jahren hier an dieser Stelle schon so häufig gefragt und geantwortet worden. Ich habe alleine sicher ein Dutzend Mal zu dem Thema Flugverbotszone Stellung genommen für die Bundesregierung. Was jetzt genau eine Sicherheitszone sein soll, so wie das in dem Interview, über das wir jetzt sprechen, redet, entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Das müsste man, glaube ich, ein bisschen erklären. Und da ich das nicht weiß, ist das auch schwer, das zu bewerten, was denn das eigentlich gewesen wäre. Im Übrigen ist das letztlich natürlich vergossene Milch, weil die Situation, so wie sie ist, ist jetzt, wie sie ist. Und natürlich ist es legitim, dass jeder, wer auch immer, jetzt sagt, was man hätte besser machen können. Ich glaube, da haben auch Mitglieder der Bundesregierung, auch der Außenminister, ihre eigene Meinung. Das hilft nur nichts. Wir müssen die Lage, so wie sie ist, jetzt nehmen. Und jetzt versuchen, aus dieser Lage das Beste zu machen, indem wir nämlich jetzt alle gemeinsam dafür sorgen, dass in Astana unter der Ägide der Vereinten Nationen ein politischer Prozess in Gang kommt, der den einigermaßen haltenden Waffenstillstand zur Grundlage hat und jetzt tatsächlich zu einer politischen Lösung für Syrien führt, die Gewalt, Morden und Brutalität zu einem Ende kommen lässt. Und vielleicht noch ein Wort zur Flugverbotszone, aber wie gesagt, das habe ich schon so häufig gesagt, die Haltung der Bundesregierung zu einer Flugverbotszone, ausdrücklich nicht einer Sicherheitszone, war immer. Das, was dafür an militärischer Kraft investiert werden muss, um eine solche Flugverbotszone zu sichern, dazu waren dann letztlich alle internationalen Partner in den letzten Jahren nie bereit. Und deshalb ist es dazu auch nicht gekommen.
Und die letzte Frage dazu, Herr Jessen, nochmal.
Noch eine Frage zur EU, Herr Dr. Schäfer. Trump hat in dem Interview auch erkennen lassen, dass ihm die EU wohl in allererster Linie als wirtschaftlicher Konkurrent zu den USA vorkommt, weswegen ja über eine Erosion nicht undankbar wäre, und er geht davon aus, dass dem Brexit weitere ähnliche Manöver folgen werden. Was bewirken solche Äußerungen im Kreis der EU? Stärken sie die Kohäsion, also Zusammenhaltskräfte, oder befeuern sie eigentlich Fliehkräfte oder sowohl als auch?
Also die Ereignisse des vergangenen Jahres, insbesondere die Entscheidung des britischen Volkes, aus der Europäischen Union austreten zu wollen, haben natürlich uns alle hier in Berlin und auch in anderen europäischen Hauptstädten in Sorge versetzt. Die Aktivitäten, die seit der Bundesregierung von den europäischen Institutionen und unseren 26 Partnern entfaltet worden sind, allen voran diejenigen der Bundeskanzlerin, zielen darauf ab, Europa zu stärken, Europa zusammenzuhalten und Europa für die Zukunft fit zu machen. Und ein Interview ändert an diesen Vorstellungen und politischen Zielen überhaupt nichts. Die Außenminister sind jetzt gerade zusammengekommen in Brüssel, da in dem schönen neuen Ratsgebäude, um auch über diese Frage, nämlich über den Zusammenhalt Europas in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik zu sprechen. Und ich glaube, jedenfalls der Außenminister braucht da jetzt nicht Interviewäußerungen, um sein Bekenntnis zu, was habe ich eben gesagt, zu Europa als Schicksalsgemeinschaft zu bekräftigen. Das hat er vorher schon ganz klar gehabt. Und angesichts der Herausforderungen von innen und von außen, vor denen wir stehen, gilt das mehr denn je. Herzlichen Im Übrigen vielleicht noch ein Satz, wenn ich das sagen darf. Der Binnenmarkt, jetzt jedenfalls, wenn wir die Briten noch zurechnen, von über 500 Millionen wohlhabenden und kaufkräftigen Konsumenten, ist eine große Stärke Europas. Und dass Europa von Beginn an, dass die europäischen Gemeinschaften die Handelspolitik als ein strategisches gemeinsames Interesse verstanden haben, gemeinsam ist man stärker, ist, wenn Sie so wollen, eines der besten Beispiele für den Erfolg der Zusammenarbeit Europas. Denn das ist ein Pfund, mit dem wir wuchern können, den stärksten, größten, man kann sagen mächtigsten gemeinsamen Markt, den Binnenmarkt Europas zu haben, den es auf diesem Erdball gibt.